Kanada kauft deutsche U-Boote für 62 Milliarden Euro. So titelte die Bild am Montag. Bei genauerer Betrachtung stellte sich das dann etwas anders dar. Für die U-Boote und den Service geht es laut Informationen der deutschen Presseagentur erstmal um rund 20 Milliarden Euro. Im Laufe von Jahrzehnten kann dadurch Wartungskosten eine Summe von 62 Milliarden Euro zustande kommen. Aber der Ton war ja erstmal gesetzt mit den 62 Milliarden. Der NATO-Gipfel, der heute in Ankara über die Bühne geht, wird auf jeden Fall Rekordwaffengeschäfte mit sich bringen. Passend dazu verkündete Donald Trump heute, dass der Iran-Deal gestorben sei. Die USA griffen den Iran ja in der Nacht erneut an und planen das auch für die kommende Nacht. Auch das beflügelt die Rüstungsindustrie. Diese Ausgaben seien dringend notwendig und garantieren die Sicherheit des NATO-Bündnisses. Schließlich sei Russland 2029 für einen Angriff bereit und würde diesen auch vorbereiten. Das ist die Argumentation. Wir hören also ganz aktuell täglich von Krieg und Aufrüstung. Was macht das eigentlich mit uns und wer profitiert davon? Das besprechen wir jetzt mit dem Verhaltensforscher und politischem Blogger Thomas Karat. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Golme, und vielen Dank für die Einladung.
Ich könnte diese Liste mit Rüstungsmilliarden praktisch endlos fortführen. Also die Niederlande haben jetzt ein neues Rüstungsprogramm aufgelegt. Über 40 Milliarden Dollar in Drohnenabwehr soll fließen, 170 Milliarden neu für die Ukraine. Was machen diese Milliardensummen eigentlich mit den Rezipienten, also für die das auch gedacht ist, also für die Menschen, die davon hören?
Der Fall der Niederlande ist interessant, weil der Generalsekretär der NATO natürlich Mark Rutte ist, der früher Premierminister der Niederlande war. Zu der Zeit, als er Premierminister war, hat er mehr oder weniger die Armee dismantled. Ja? Und heute ist er ein großer Befürworter, auch in den NATO-Meetings und in den Meetings mit Trump, um die 5% für alle EU-Ländern durchzuziehen. In Bezug auf Ihre Frage, wen meinen Sie genau, die Recipients?
Ich meine jetzt Sie und mich, also die Bürger, die das am Ende bezahlen müssen und die sich dann halt auch beschützt fühlen sollen durch diese Waffen, die gekauft werden. Aber wenn ich immer wieder nur von Milliarden höre, ich verliere ja glatt den Überblick, welche Milliarden noch da sind, welche schon ausgegeben sind.
Ja, man muss sich das so vorstellen, man muss sich das als einen der größten Wealth Transfers vorstellen, den unsere Generation gesehen hat. Warum? Weil das Geld, das die europäischen Länder für die Aufrüstung bezahlen, zu einem großen Teil natürlich in amerikanische Kooperationen gehen. Und das Interessante daran ist, und das habe ich selber untersucht, diese amerikanischen Kooperationen, zum Beispiel BlackRock, die verdienen an beiden Seiten von dieser Equation. Ja? So, wenn wir uns die deutsche Seite ansehen, dann verdient BlackRock bei Rheinmetall zum Beispiel, das sind deutsche Panzer- und Munitionshersteller, BlackRock hat ungefähr 6,91%. Hensoldt, deutscher Sensor- und Radarunternehmen, BlackRock hat ungefähr 5,1%. Das war die deutsche Seite. Auf der amerikanischen Seite, RTX, der frühere Raytheon, die Hersteller von den Tomahawk-Raketen, die Deutschland angefragt hat, die Trump aber noch nicht zugesagt hat. Hier zählt auch BlackRock zu den größten institutionellen Anteilseignern. Lockheed Martin, das ist dasselbe, 5%. So, Sie sehen, diese Anlegerfunds verdienen auf beiden Seiten des Atlantiks. Und für die spielt es im Prinzip keine Rolle, welchen Krieg man hier finanziert. Bevor ich meinen Monolog hier ende, Sie haben schon angedeutet, dass der Generalinspektor Carsten Breuer, das ist der ranghöchste Soldat des Deutschlands, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Tat Deutschland vorbereitet auf einen heißen Krieg mit Russland rund um 2029. Und als Verhaltensforscher finde ich das interessant. Ich habe fast eine halbe Million Schlagzeilen analysiert, wie sich das Framing in diesen Schlagzeilen verändert zu einem potenziellen Krieg, mit einem heißen Krieg mit Russland, der vor allem durch Deutschland vorangetrieben wird.
Hier wird also gesagt, ein Krieg könnte 2029 kommen und auf den müssen wir uns vorbereiten und deswegen kaufen wir für hunderte Milliarden Euro oder Dollar Waffen. Würden Sie sagen, die Bedrohungslage war dem Volk noch gar nicht bewusst. Sie wird ihm aber bewusst gemacht, damit es dann einverstanden ist mit diesen großen Ausgaben.
Okay, ein Bild zur Klarstellung. So, Russland ist in die Ukraine einmarschiert mit ungefähr 160.000, 180.000 Mann. Hitler ist in Polen einmarschiert mit 1,6 Millionen Mann. Now, wenn Putin in die Ukraine ging, waren die so schlecht vorbereitet, die hatten nicht mal Reservereifen für ihre Trucks. Die mussten auf den Felgen teilweise fahren. Ja? Und jetzt werden wir glauben gemacht, dass Russland den Rest von Europa angreifen will, NATO angreifen will. Also das ist eine Behauptung, die alle Experten, mit denen ich selber persönlich gesprochen habe, Noam Chomsky, Jeffrey Sachs, Larry Wilkerson, Larry Johnson, ich habe eine ganze Liste, stark bezweifeln. So, ja, es wird der deutschen Bevölkerung Angst gemacht vor einem Krieg mit Russland, das stimmt.
Wenn ich jetzt Ihre zwei Aussagen zusammennehme, da wird eine Angst geschürt und es profitieren gewisse Unternehmen davon, namentlich BlackRock. Gehen Sie davon aus, dass BlackRock auch an dieser Maschinerie beteiligt ist und das befördert?
Wenn wir uns die Personen ansehen, und ich habe drei Beispiele. Beispiel eins ist Ihr Kanzler Merz. Aber auf der amerikanischen Seite natürlich gibt's die Gegenpolen, die natürlich auch daran beteiligt sind. Also Steven Feinberger ist der US-Verteidigungsminister. Der hat vier Firmen, die alle vier von dem Golden Dome, den Trump propagiert, profitieren. John Finan ist der heutige US-Marineminister. Dasselbe, der ist Mitbegründer vom MSD Capital. Ja? Die haben alle ihre Finger im Palantir. Da geht es um hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Dollars. So, mein Fokus richtet sich auch auf die Personen, die in diesem Karussell beteiligt sind.
Wenn wir über BlackRock sprechen, kann man ja auch argumentieren, dass BlackRock eigentlich vor allem eine Art Investmentvehikel ist. Das heißt, Bürger oder auch Institutionen geben BlackRock das Geld. Wenn sie jetzt einen ETF kaufen als kleiner Sparer, dann geben sie ja häufig auch BlackRock ihr Geld und die investieren das eigentlich. Und darum kommt diese hohe Beteiligung zustande. Das ist aber eigentlich keine strategische Beteiligung von BlackRock, sondern einfach so ein Geld ausschütten in die Wirtschaft.
Das sehe ich anders. BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Die haben absolut ihre eigenen strategischen Ziele.
Allerdings investiert BlackRock ja in ähnlichen Summen auch in andere Industriebereiche. Also wenn die NATO jetzt entscheiden würde, dass man Medikamentenvorräte anlegt oder meinetwegen Gummibärchenvorräte, dann würde BlackRock davon genauso profitieren über Pharmakonzerne und Süßwarenkonzerne.
Das stimmt, das kann man so argumentieren. Die investieren dort, wo der höchste Profit mit den kleinstmöglichen Risiken sind. Stimmt.
Wie kommen Sie dann zu dem Punkt, wo Sie sagen, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Einfluss von BlackRock auf Bundeskanzler Friedrich Merz gibt?
Also, Friedrich Merz hat von 2016 zu 2020 für BlackRock gearbeitet. In dieser Zeit hat er Kontakte hergestellt zwischen, ich glaube, Merkel hat damals regiert, und unter anderem Larry Fink, BlackRock. Wenn wir da noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Vergangenheit, ich glaube, Merz ist das erste Mal aus der Politik ausgestiegen in 2004. In 2005 hat er dann direkt begonnen, um in der amerikanischen Anwaltskanzlei Mayer and Brown zu arbeiten. Das ist eine amerikanische Anwaltskanzlei, die sich darauf spezialisiert hat, amerikanischen Investierungsfonds Informationen zu verschaffen und auch einzusteigen in den deutschen Markt. So, ich glaube, das ist nicht einfach so, die investieren irgendwo. Ja? Ich glaube, das ist wesentlich zielgerichteter. Und der deutsche Markt ist ja erst unter der Schröder-Fischer-Regierung geöffnet worden für amerikanische Funds, Equity Managers und so weiter.
Jetzt haben Sie mit Friedrich Merz ein Beispiel gebracht. In der deutschen Politik wird häufig argumentiert, dass die Politiker ja von Wirtschaft überhaupt keine Ahnung haben, dass sie praktisch direkt von der Schule in die Universität gehen und von dort direkt in die Parteien und niemals richtig arbeiten. Bei Merz ist das jetzt anders. Der war in der Wirtschaft und das will man doch eigentlich auch haben, genauso wie Donald Trump ja auch in der Wirtschaft gewesen ist. Also wie sehen Sie dieses Argument, dass es gut ist, wenn man sich in der Wirtschaft bewährt und dann in die Politik geht?
Im Prinzip ist das absolut gut. Ich möchte nur gerne auf Präsident Eisenhower zurückgreifen, der in seiner Abschiedsrede von der zugreifenden Macht des Military Industrial Complex gewarnt hat. Das Problem ist nur, dass sich Eisenhower niemals vor, also in Eisenhowers Welt war der Einfluss auf die Politik, der kam von außen. Heute, und das ist etwas, was sich Eisenhower wahrscheinlich nicht vorstellen konnte, heute ist es andersrum. Heute stellt BlackRock den Kanzler. Heute stellt BlackRock andere Politiker auch in anderen Ländern, auch in Amerika. Das ist diese berühmte Drehtür. So, wenn sich Mayer und Brown entschieden haben, eine Filiale in Deutschland zu öffnen, in 2005, glaube ich, war das, und sich dann Merz ausgewählt haben, um für sie zu arbeiten, hatte der natürlich schon die politischen Verbindungen. Ja, und Merz arbeitete 16 Jahre, von 2005, glaube ich, bis zu 2021 für diese Firma, für diese Anwaltskanzlei. So, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Strategie dahinter, als die investieren halt dort, wo es am profitabelsten ist.
Wenn sich heute in Ankara hohe und höchste Vertreter der NATO-Länder treffen, dann bekommen wir darüber viel mit. Das ist die Oberfläche. Ein bisschen hinter die Oberfläche haben wir versucht zu schauen und bedanken uns dafür ganz herzlich bei Thomas Krath.
Danke auch. Schönen Abend.